Herzlich können wir auch starten. Herzlich willkommen. Ihr seid hier im Saal und wenn ihr was zum Thema Verkehrsdatenspeicherung und Vorratsdatenspeicherung hören wollt, dann seid ihr richtig. Wenn ihr dazu nichts hören wollt, dann bleibt ruhig sitzen oder sucht euch einen zweiten Talk, der euch interessiert. Ich werde jetzt versuchen, mit den paar Minuten Verspätung, die wir jetzt schon haben, durch die Verlängerung dieses 2-Stunden-Marathons zum Thema Urheberrecht, so circa 20, 25 Minuten mal was zu sagen zum Stand, was ist eigentlich gerade los bei der Vorratsdatenspeicherung, auch mal eine ganz kleine Situationsbeschreibung, jetzt nicht nur für uns hier national, sondern auch international, plus auch ein paar Punkte sagen werde zum Thema Verkehrsdatenspeicherung und wie das zum Beispiel einzelne Unternehmen aktuell praktizieren, auch wenn das natürlich immer was ist, wo sie gerne drüber reden. Ich werde leider heute hier in keiner Weise irgendwie den Plan hervorholen, den gerade die schwarz-gelbe Bundesregierung hat, und werde den präsentieren. Ich werde auch nicht irgendwelche geheimen Evaluationsberichte zeigen, die ja vielleicht gerade in der EU-Kommission vorbereitet werden, die jetzt auch schon wieder ein paar Monate verzögert werden, sondern ich werde einen kleinen Einblick geben für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit diesen Fragen auseinandersetzen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, Verkehrsdatenspeicherung im Telekommunikationsbereich, und werde mich da auch relativ stark vor allem auf den Bereich Mobilfunk fokussieren, kommen an ein, zwei Stellen aber auch in die anderen Bereiche mit rein. So schnell. Nochmal kurz. Rolle rückwärts, 6 Jahre zurück mittlerweile, wurde damals die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet, die letztendlich über die Wettbewerbsschiene kam, zu sagen, wir wollen letztendlich in allen EU-Staaten die gleichen Rahmenbedingungen haben für Telekommunikationsanbieter und was sie zu staatlichen Zwecken speichern sollen, um da keine Ungleichgewichtung zu haben, dass irgendwelche Länder sagen, speichert bei uns die Daten für 10 Jahre und in anderen Staaten nur speichert sie überhaupt nicht. Das war damals der Grundgedanke, weil es halt schwierig war, weil die innen- und rechtspolitische Schiene dies voranzutreiben, weil das damals noch politisch gesprochen in der Vor-Lissabon-Zeit, weil vor dem Vertrag von Lissabon und da vor allem diese ganzen wettbewerbspolitischen Ansätze der Hebel waren, letztendlich entsprechende Regulierungen durchzusetzen und vorzubereiten. Es geht, wie gesagt, bei dieser Richtlinie vor allem darum, dass sowohl die Internetzugangsanbieter als auch die sonstigen Telekommunikationsanbieter einen bestimmten Bereich von Daten für einen bestimmten Zeitraum speichern müssen, dass dieser Zeitraum soll laut Richtlinie zwischen 6 und 24 Monaten liegen, und die Datenarten, die zu speichern sind, da komme ich später nochmal drauf zu, sind letztendlich eigentlich das komplette Paket an Verkehrsdaten, die letztendlich bei den einzelnen Anbietern letztendlich vorhanden sind, beziehungsweise in irgendeinem Tiller Prozessschritte mal speicherbar sind. Stand 2012, ich habe die Karte nicht mehr hübscher machen können, wollte aber nochmal aufgrund der Aktualität auch mit diesen schönen zwei schwarzen Hexen zwei Staaten quasi rausstreichen, wo man noch die letzten Jahre immer freudig sagen konnte, da hat die Vernunft bisher gesiegt, sie haben noch nicht die Richtlinie umgesetzt zur Vorratsdatenspeicherung. Ist aber jetzt auch mittlerweile seit den vergangenen ein, zwei Monaten auch nicht mehr der Fall in Schweden und in Österreich. Quasi hier auf dieser Karte sieht man, und das wird die einzige Karte sein, die ich überhaupt mal irgendwo zeigen werde, wo die grüne Farbe für was Schlechtes steht. Sonst ist immer grüne Farbe super und toll in Zukunft. Hier steht es mal für was, naja, Schwieriges, nämlich für die Länder, die quasi die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung schon umgesetzt haben, und die ganzen grünen Länder haben das, die beiden roten Länder hatten es bis vergangenes Jahr zu mir gesagt, ich glaube in Österreich war die Einführung, ist vor 6 Wochen quasi vollzogen worden und seitdem sind letztendlich die Daten verfügbar, aber man sieht auch noch eine kleine Gruppe von Staaten wie Deutschland, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, wo die jeweiligen Verfassungsgerichte aktuell gesagt haben, zur bisherigen Umsetzung von der Vorratszahlungsrichtlinie stopp, so geht's nicht. Das war von quasi hier Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, die nationale Umsetzung ist verfassungswidrig, bis nach Rumänien, die grundsätzlich gesagt haben, als Verfassungsgericht, eine solche Speicherung auf Vorrat ohne konkreten Anlass ist verfassungswidrig. Wir haben aber noch die weitere Situation, nämlich Speicherfristen. Ich habe ja gesagt, in der Richtlinie gibt es, wie gesagt, eine gewisse Spannbreite von 6 bis 24 Monaten. Wie man sieht, die einzigen, die hier die 6 Monate quasi fix haben, ist Litauen, Luxemburg und hier unten noch Zypern. Ich vergesse Zypern meistens, den habe ich heute extra drauf geachtet. Aber es gibt halt auch viele, die irgendwo dazwischen liegen und halt auch zum Teil wirklich zwischen 12 und 24 Monate speichern. Es gibt auch welche, die speichern quasi 25 Monate und damit auf jeden Fall kein Datenverlust bei dieser 24 Monate Praxis zu haben. Und was eigentlich auch nochmal ganz spannend ist, nochmal zur Einstimmung in die ganze Debatte, was jetzt auch gerade auf Brüsseler Ebene häufiger vorkommt, ist nämlich die Zweckbindung, sprich welche, sage ich jetzt mal, Freiheiten hat der jeweiligen Staat bzw. staatlichen Behörden in den Ländern, um solche Daten abzufragen. Und hier sieht man halt den Unterschied quasi zwischen quasi schweren Straftaten und einem ganz konkreten Straftatenkatalog, also wo es wirklich konkretisiert ist, das sind die Grünländer, dann die orangenen Länder, die sagen schwere Straftaten, ohne eine weitergehende Konkretisierung, und die roten Länder sagen Straftaten und quasi öffentliche Sicherheit total allgemein. Und es gibt halt einzelne Länder, wie zum Beispiel Polen, wo auf solche Daten letztendlich wegen jedem Kleinscheiß drauf zugegriffen wird und deswegen dort auch die quasi Abrufzahlen, die Hunderttausende gehen, weil da letztendlich früher relativ viele unterschiedliche Straftaten direkt erstmal die Vorratsdaten abgefragt werden. So ist der Stand heute bei der Vorratsdatenspeicherung in Europa. Ich komme später nochmal auf die Situation hier in Deutschland zu sprechen, will aber nochmal, was ich gerade schon gesagt habe, den historischen Ablauf aufzeichnen aus den vergangenen Jahren, das eigentlich bei uns lief. Das ist natürlich eine Wegmarke, der 2. März 2010, wo damals das Verfassungsgericht nach einer Verfassungsbeschwerde sowohl vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung von 34.000 engagierten Bürgerinnen und Bürgern, von einer Handvoll von FDP-Abgeordneten und der grünen Fraktion damals verhandelt wurde und wo damals gesagt, das Verfassungsgericht gesagt hat, so wie es umgesetzt ist in Deutschland, die Vorratsdatenspeicherung, wie sie 2007 im November von der schwarz-roten Bundesregierung vorangetrieben wurde, so ist sie verfassungswidrig, die ganzen Daten gehören umgehend gelöscht. Und spannend fand ich eigentlich gerade auch nochmal zur Debatte eben hier unten diesen Satz, ich habe den Text darunter quasi wegkopiert, nämlich die Absage an die Wünsche von der Film- und Musikwirtschaft, die damals nicht eine der wesentlichen Fürsprecher waren für die Vorratsdatenspeicherung, sogar bei der möglichen Verhandlung aufgetreten sind als Unterstützer für die Vorratsdatenspeicherung und gesagt haben, wir brauchen die unbedingt, wir brauchen diese 6 Monate Speicherung hier in Deutschland, weil ansonsten können wir keine Urheberrechtsverletzungen verfolgen. Nur zur Debatte, die wir jetzt gerade hatten, nämlich welche Positionen dort Einzelne und Unternehmen und Verbände einnehmen. So, wie gesagt, die Situation seit 2010. Wir haben zum Glück keine Umsetzung von der Vorratsdatenspeicherung. Ich will aber trotzdem jetzt mal zeigen, wieso wir trotzdem nicht so glücklich sein können, wie wir vielleicht es uns manchmal vorstellen und sagen, ja, in Deutschland Vorratsdatenspeicherung haben wir ja nicht, aber wir haben sie eigentlich schon, was jetzt mal zeigen will. Nämlich, wir haben in dem Sinne zwei Probleme. Das eine ist Paragraph 96 Telekommunikationsgesetz, was eine relativ starken Spielraum zulässt zur Speicherung von Verkehrsdaten für die entsprechenden Internet- bzw. für die entsprechenden Telekommunikationsanbieter, wo sie letztendlich jegliche Interpretationsmöglichkeiten haben und sagen, jetzt solche speziellen Daten, wo ich jetzt gleich mal darauf intensiver zu sprechen komme, die brauchen wir zwingend für spätere Zwecke und aus dem Grunde speichern wir sowas. Das sieht man auch nochmal weitergehend in Paragraph 97 TKG, wo letztendlich gesagt wird, solche Verkehrsdaten können dann auch bis zu 6 Monate vorgehalten werden und letztendlich auch nochmal in Absatz 4 diese total schwammige Formulierung, wo sie sich heutzutage vor allem stark darauf zurückzieht, sagen, wir brauchen ja bestimmte Informationen, weil wir sind ja nicht nur wir als Anbieter, sondern wir arbeiten ja auch zusammen. Deutsche Telekom arbeitet zusammen mit Vodafone, Vodafone hat Verträge auch mit den anderen Anbietern und das Ding, wir brauchen diesen ganzen Wust an Daten letztendlich und das ist ihre Argumentation, zu sagen, heutzutage speichern wir letztendlich genauso viel wie früher zu Zeiten von der Vorratsdatenspeicherung. Das konnte man auch ein bisschen verschriftlich sehen. Im vergangenen Jahr wurde dieser Leitfaden quasi publiziert. Es ist eigentlich nur für den Dienstgebrauch gedacht gewesen von der Staatsanwaltschaft München, der letztendlich nochmal dargelegt hat und wirklich für jeden nachlesbar gemacht hat, wie eigentlich heutzutage die Speicherpraxis bei den unterschiedlichen, sowohl im Bereich der Internetzugangsanbieter als auch der Telekommunikationsanbieter funktioniert. Und da hat man sich dann häufig gefragt, wieso eigentlich? Also warum speichern die auf einmal 30 Tage, die speichern 100 Tage, die speichern 45 Tage? Es ist von Anbieter zu Anbieter völlig unterschiedlich. Wo man dann eigentlich da denken müsste, die hätten doch eigentlich da jetzt mal fast die gleichen Verfahren. Also es ist jetzt nicht so kompliziert, eine Handyrechnung zusammenzufügen, da braucht man jetzt nicht unbedingt die Daten für irgendwie 90 Tage vorhalten, aber wie gesagt, hier in dem Leitfaden konnte man das ganz schön sehen, findet weiterhin eine Speicherpraxis statt von Anbieter zu Anbieter, die in keinster Weise harmonisiert ist und vor allem wirklich häufig auch die Spielräume dieses schwammigen Telekommunikationsgesetzes in diesem Punkt quasi wirklich für sich nutzen, um damit dann letztendlich eine Legitimation zu haben, die Daten zu speichern, wobei sie zum Teil auch noch nicht wirklich begründen können, wieso sie diese speichern. Um es konkret zu machen, Speicherpraxis bei der Deutschen Telekom, sie speichern letztendlich mit dem gleichen System wie zu Zeiten von der Vorratsdatenspeicherung. Sprich, sie haben sich nach dem 2.3.2010 relativ wenig Mühe gemacht, diese verfassungsgerichtlichen Vorgaben irgendwie umzusetzen. Die einzige Mühe, die sie sich gemacht haben, war, die Daten werden nicht nach 6 Monaten quasi gelöscht, sondern werden häufig nach 30 Tagen gelöscht. Aber ansonsten, die Datenfelder, gerade hier jetzt im konkreten Punkt Mobilfunk sind die gleichen. Es werden weiterhin die Funkzellen gespeichert, damit dann automatisch Standort und der entsprechende Winkel zu dieser Position. Sie speichern weiterhin auch, auch wenn das in keiner Weise abrechnungsrelevant ist für die Person, die den Mobilfunkvertrag hat, beziehungsweise die SIM-Karte nutzt, speichern Sie die eingehenden Kurznachrichten sie speichern weiterhin den kompletten Katalog bei den mobilen Datenverbindungen, häufig mit dem Argument, ja, wir haben doch volumenbasierte Tarife. Wenn man sich aber die Daten mal genauer anschaut, sie speichern nicht übertragenen Datenmengen ab und ist auch nicht erkennbar, dass quasi jede Datenübertragung für eine bestimmte Datenmenge steht, sondern sie speichern letztendlich querbeet, ohne aber sagen zu können, folgender Kunde hat in diesem Zeitraum eine bestimmte Summe quasi an Daten übertragen. Ich frage mich auch, wie das dann später auf meiner Handyrechnung landet, weil aus den Daten, die Sie mir damals im vergangenen Herbst zugeschickt haben, als quasi vollumfängliche Auskunft der aktuellen Verkehrsdatenspeicherung, stand in keinster Weise drin, welche Daten Engel übertragen wurden. Sie speichern auch weiterhin sowohl die EMSI als auch die E-Mail ab. Auch da können Sie nicht wirklich argumentieren, wieso Sie diese beiden Punkte zusammen brauchen. Und wie gesagt, der Gesamtumfang der gespeicherten Daten ist weiterhin, glaube ich, 32 Felder breit. Also sprich, es wird weiterhin relativ viel abgespeichert. Dahingehend nochmal eine spannende Debatte, weil ja häufig gerade von Polizeigewerkschaftsfunktionären, von den Ermittlungsbehörden, manchmal auch von Staatsanwälten, die Forderung kommt, oh, wir brauchen aber die Vorratsdatenspeicherung so dringend, wir können quasi gar nicht mehr Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismus, Abwehr und so weiter vollziehen. Hier mal nochmal ein paar Zahlen, die bei Zeit Online nochmal ein bisschen aufgedröselt wurden. Das Bundeskriminalamt hat im Januar gleichzeitig zur Studie, die damals das Justizministerium publiziert hat, zur Vorratsdatenspeicherung Zahlen publiziert, wo sie darstellen wollen, wie schlimm das ist, dass es keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt. Wenn man sich aber die Zahlen dann selber genauer anschaut, bei den 467 Fällen, wo es um Telefonverbindungsdaten, vor allem im Bereich Mobilfunk ging, haben sie über 80%, über 80% von den Fällen die Daten bekommen. Also zu sagen, wir hätten da völlige Anarchie, stimmt nicht, zeigt ja auch, die Daten sind weiterhin vorhanden, wir brauchen in dem Sinne keine Vorratsdatenspeicherung. Was wir brauchen, wo ich später darauf zukomme, ist eher klarere Regelungen, welche Daten man zukünftig überhaupt noch speichern soll. Ich fand, da hat das BKA letztendlich sich ein Eigentor mitgeschossen, weil sie letztendlich dargelegt haben, wieso man gerade nicht die 6 Monate beispielsweise zwingend braucht. Wie funktioniert die Speicherung eigentlich genau bei der Deutschen Telekom? Auch nochmal versucht kurz aufzuzeigen. Da ich kein Techniker bin, habe ich es jetzt mal so für mich formuliert, wie es hoffentlich irgendwie nachvollziehbar ist. Es gibt letztendlich das Wirknetz, quasi das ganze Funkzellensystem und die entsprechende Technik, die dahinter steht, die permanent zwischen 6 bis 24 Stunden Rhythmus die Daten überträgt in die entsprechenden Datenbanken von der Deutschen Telekom, wo dann die Daten für 30 Tage in der Regel vorgehalten werden, wo dann unterschieden wird, sind die Daten abrechnungsrelevant? Wenn ja, dann werden sie für 30 Tage abgespeichert, falls nein, werden sie nach 7 Tagen wieder rausgeschmissen. Bei der Datenauskunft, die ich mir im letzten Herbst quasi nach dieser Speicherpraxis geholt habe, scheinen die ganzen Daten, die sie dort haben, abrechnungsrelevant zu sein, weil der ganze Datensatz war für 30 Tage quasi vorhanden. Ich habe keine Informationen gefunden, die quasi rausgelöscht wurde. Also aus dem Grunde kann man wohl davon ausgehen, dass sie letztendlich die Daten für 30 Tage speichern. Und sie speichern sie nicht nur in der Datenbank, die dann für die ganzen Abrechnungs, Zwecke quasi zur Verfügung steht, sondern sie spiegeln auch nochmal die komplette Datenbank mit all den Verkehrsdaten. Das ist bei der Deutschen Telekom, ich glaube, irgendwas um die 25 Millionen Mobilfunkkunden haben, ich glaube sogar noch ein paar Millionen zusätzlich, werden dann quasi noch in eine separate Datenbank gespiegelt, die diesen wunderbaren, schönen Frauennamen hat. Frag mich nicht, wie dieser zustande gekommen ist, wer sich da dort quasi den Namen wählen durfte. Und aus dieser Datenbank werden dann die ganzen staatlichen Abfragen letztendlich zur Verfügung gestellt. Sprich, wenn eine Staatsanwaltschaft oder so sagt, hier, wir brauchen entsprechende Daten, kommt die aus dieser Datenbank von der RESA, das sind die Regionalstellen staatliche Auskünfte, davon gibt es glaube ich um die 5 insgesamt, wo dann wirklich im 24-Stunden-Betrieb quasi die Daten zur Verfügung gestellt werden können, wenn staatliche Stellen sagen, hier, Deutsche Telekom, wir brauchen von euch bestimmte Daten. Das war die gleiche Datenbank, wo damals auch dann die Daten für 6 Monate vorgehalten wurden zur Vorratsdatenspeicherung. Wie ist das bei einem zweiten großen Anbieter, nämlich Vodafone Deutschland, die ja quasi fast gleich groß ist wie die Deutsche Telekom? Die habe ich auch mal nachgefragt. Die Antwort kam vor ein paar Wochen rein. Sie wollen sich leider nicht so genau zu ihrer Speicherpraxis positionieren. Spannend fand ich aber auf die Frage, welche Speicherfristen sie nutzen, dass sie ganz lapidar schreiben, sie quasi schöpfen die gesetzlichen Fristen, sprich maximal 6 Monate wohl vollständig aus. Sie sagen es nicht konkreter. In diesem Leitfaden, der im vergangenen Jahr liegt wurde, stand Vodafone eigentlich mit einer geringeren Speicherdauer drin, aber wie gesagt, sie sagen hier selber, die entsprechenden Daten werden entsprechend vorgehalten und sie sagen auch ganz klar, es wird flächendeckend von allen Mobilfunkanschlüssen auch die Cell-ID gespeichert, damit automatisch auch die Standortdaten, auch mit dem Abstrahlwinkel, weil sie sagen, sie haben halt Location-based Services, wofür diese Speicherpraxis notwendig ist. Auf die Frage hin, welche Services Design von Vodafone, konnten sie mir keinen konkreten Punkt nennen, wo sie das für brauchen, aber wie gesagt, sie haben es und speichern es. Sprich, wir sehen, wir haben auch, wenn es gerade keine Vorratsdatenspeicherung offiziell gibt, haben wir weiter letztendlich fast die gleiche Form der Datenspeicherung hier bei uns im Land, gerade im Bereich Mobilfunk. Wir hätten eigentlich die Chance gehabt im vergangenen Herbst, als das Telekommunikationsgesetz, wo ich eben daraus auch zitiert habe, novelliert wurde, da hätte man klarere Regeln schaffen können. Es ist nachvollziehbar für mich, dass ein Mobilfunkanbieter speichern muss, wenn ich jemanden auf dem Handy anrufe, dass er dann den Startzeitpunkt, die Verbindungsdauer, die Rufnummer braucht von der Person, die ich angerufen habe. Kann ich nachvollziehen, weil ansonsten würde er kein Datenmaterial haben, wo er mir gegebenenfalls eine Rechnung für stellen könnte, obwohl ich als quasi All-Net-Flatrate-Kunde eigentlich jeder für nichts bezahlen müsste, aber in dem Bereich kann ich noch irgendwie eine Speicherung nachvollziehen, aber gerade diese Speicherung sowohl der Standortdaten, sowohl der ganzen Gerätekennungen und so weiter kann ich nicht nachvollziehen und hier hätte man eigentlich, finde ich, viel klarer vorgehen müssen, welche Datenfelder zukünftig überhaupt noch abgespeichert werden dürfen und man hätte auch klarer vorgehen dürfen, müssen letztendlich, dass eine Speicherung dieser Daten für 6 Monate in keinster Weise notwendig ist, sondern hier hätte man die Speicherdauer klar für die ganzen Datenfelder runterschrauben können. Spannend wird es jetzt gerade, weil sowohl die Debatte durch diesen Leitfaden, der publiziert wurde, und auch sonstige Debatten aus den letzten 12 Monaten haben wohl den Bundesdatenschutzbeauftragten aktiviert, der gerade versucht, in Zusammenarbeit anscheinend, sagt, ich habe da nur Informationen aus zweiter Hand, einen Leitfaden für die Speicherung quasi auszuarbeiten. Sprich, die unterschiedlichen Mobilfunkanbieter sitzen gerade mit den Fachmitarbeitern zusammen. Vielleicht ist ja hier auch jemand da vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, kann man sogar sagen, wo sie letztendlich versuchen, eine stärkere Klarheit hineinzubringen, welche Daten man zukünftig noch wie speichern darf. Also, dass es halt nicht dazu kommt, dass die einen Unternehmen bestimmte Daten nur für 7 Tage speichern, die anderen für 90 und ich weiß nicht was, sondern dass man da ein bisschen stärkere Klarheit schafft. Wobei, was man hört, trotzdem die Datenspeicherung von Funkzellendaten und so weiterhin wohl bleiben wird, wobei, wie gesagt, ich weiterhin ein riesiges Fragezeichen mache, ob das wirklich flächendeckend von allen Mobilfunkkunden notwendig ist. Dieser Leitfaden soll jetzt zeitnah, denken wir die nächsten 2, 3, 4 Wochen, auch fertiggestellt werden. Ich hoffe, er wird dann auch publiziert oder wird pflichtpubliziert, sagen wir es mal so, um da einfach dann halt auch wirklich Klarheit zu haben, wie zukünftig die unterschiedlichen großen 4 Mobilfunkanbieter mit unseren Daten, beziehungsweise wie lange sie diese speichern. Klar ist für mich aus diesen ganzen Punkten, die ich jetzt aufgezeigt habe, wir haben weiter eine Vorratsdatenspeicherung im Mobilfunkbereich. Die Daten werden vielleicht nicht flächendeckend für 6 Monate vorgehalten, aber die Daten werden vorgehalten. Sie sind nutzbar, sie sind für staatliche Stellen abrufbar, wo ich einfach mit einem Problem habe, weil die Daten vorhanden sind, die auf jeden Fall höchstpersönlich sind, die in keinster Weise aus meiner Sicht eine Relevanz haben für die entsprechende Rechnungslegung, sie aber dann trotzdem vorhanden sind und abgespeichert werden. Wie solche Datenauskünfte aussehen, nochmal kurz, die Visualisierung werde ich jetzt nur ganz schnell zeigen, das sind dann diese entsprechenden Daten quasi Auszüge, wo man halt dann jeweils sieht, um welche Bereiche es geht, hier Datenübertragung, Telefonie, Simsen und so weiter, eingehen, ausgehen und das geht dann halt tausende Zeilen runter. Man hat dann natürlich auch hier die entsprechenden Funkzell-IDs mit den Standortdaten und dann geht die Tabelle noch ganz viel weiter, das ist wie gesagt nur ein kleiner Teil davon. Daraus kann man dann, wer sich auch mal den Spaß gemacht hat, seine Verkehrsdaten abzufragen, solche Visualisierungen machen. Ich kann sowas nicht selber, sowas müssen Leute machen, wo man halt dann wirklich ganz genau sehen kann, jeweils individuell den Zeitpunkt, wo man war, wo ist man aktuell, wo war man vorher, in welcher Zelle und wo ist die zukünftige Zelle und man damit dann natürlich wunderbar die Bewegungsprofile nachzeichnen kann. Sowas sind die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung. Die gleichen Grafiken könnte man aber auch heutzutage produzieren. Ich habe, wie gesagt, im vergangenen Herbst nochmal meine Daten raus, quasi abgefragt bei der Deutschen Telekom, wo man dann auch wunderbar Verhaltensprofile rauszeichnen kann. Hier die Visualisierung von den Daten aus 2012, wo man einfach nachzeichnen kann, wann ich wie, in welcher Intensität, mit welchen Kommunikationspartnern kommuniziere. Sprich, würde ich jetzt hier die Rufnummern einbinden oder die Daten einbinden, dann könnte man sehen, da ist eine Frau dabei, da sind irgendwie ein, zwei Leute aus meinem Büro dabei und ich weiß nicht was, und man kann damit dann letztendlich ein soziales Verhalten letztendlich nachzeichnen. Und man sieht, ich habe meistens eine Schlafzeit zwischen 12:30 und 6 Uhr morgens, 5,5 Stunden, das ist bei mir Pflicht. Beginnt meist aber auch erst um 7.30 Uhr, weil ich bin eher jemand, der eher später ins Büro kommt, wie ich vielleicht hier bestätigen können. Und was man auch sehen kann, ist, hier auf der nächsten Grafik natürlich ein Kommunikationsnetzwerk, was eigentlich erstmal unspannend ist, wenn nur ich solche Daten hätte. Hätten wir jetzt aber die Daten hier von uns hier im Raum komplett mal und würden diese Daten zusammentragen, würde man auf einmal dieses klassische Wer kennt wen über wen herausfinden, weil man dann dieses riesige, wunderbare Spinnennetz hätte, wo man mit aufzeigen kann, wie finden Kommunikationsabläufe statt. Vor allem spannend natürlich, wenn man kleinere Gruppen hat, zum Beispiel jetzt bei uns der Parteivorstand oder in einem Unternehmen eine kleine Gruppe, wo man dann sehen könnte, wie kann man aus solchen Daten, die ja letztendlich vorhanden sind, dann auch zum Beispiel Hierarchien rauslesen, zu sagen, wenn die Person mit dem kommuniziert hat, hat dann diese Person anschließend mit der Person kommuniziert, die dann mit der, also sprich, man kann halt auch daraus dann relativ stark ableiten, wie gesagt, Informationen weitergetragen werden. Spannend, wie gesagt, vor allem, wenn man halt solche Daten von verschiedensten Leuten hat. Hier sieht man, ich habe hier meine paar Hotspots, mit denen ich regelmäßig kommuniziere und total viele, mit denen ich weniger regelmäßig kommuniziere. Aber wie gesagt, hier ist es am interessantesten, wenn es von verschiedenen Leuten sind. Was folgt daraus? Jetzt erstmal nur für die Verkehrsdatenspeicherung, ich sage gleich noch was zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben weiterhin diesen völligen Wildwuchs, was ich ja aufgezeigt habe im Telekommunikationsgesetz mit einer riesigen Spannbreite, mit riesigen Unklarheiten, wie Datenspeicherung eigentlich heutzutage stattfinden darf. Da kann sich das Unternehmen letztendlich so, ja, wir speichern mal so, wie es ihnen gerade irgendwie passt. Klar sagen Unternehmen, wir wollen ja eigentlich nicht speichern, von Datenrest brauchen entsprechende Kapazitäten und so weiter. Aber es wird natürlich auch spannend, wenn Unternehmen solche Daten für sich intern nutzen können, um zum Beispiel ihr Mobilfunknetz zu verbessern. Aber vielleicht, wenn es dann wirklich mal so weit kommen sollte und sie sagen können, wofür sie Location-Based Services anbieten, darauf natürlich dann auch wunderbar Geschäftsmodelle aufbauen können, weil sie halt sagen können, unsere Kunden sind jeden Morgen um 7.30 Uhr in der U-Bahn oder dort und da könnte mit ihnen quasi in Interaktion treten und so weiter. Also sowas wird, glaube ich, in den nächsten Jahren viel, viel spannender. Und jetzt die Vorratsdatenspeicherung, die aktuelle Unbekannte, wie geht es dort weiter? Wie gesagt, ich habe schon zu Beginn gesagt, ich werde jetzt hier nicht den Plan ausplaudern können, den nämlich gerade niemand wirklich hat. Klar ist, für unsere nationale Debatte ist irgendwie jemand die ganze Zeit schlecht drauf, beleidigt und schaut blöd rein. Was ich jetzt gerade hier an, sage jetzt mal, der Justizministerin und an unserem wunderbaren Innenminister festmacht. Aber es ist natürlich insgesamt für eine Auseinandersetzung steht, die wir jetzt seit 2010, aber eigentlich auch schon seit 2006 haben. Es gibt einfach einen bestimmten Kreis, sag ich mal, im politischen Spektrum, die sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist genau diese rote Linie, sag ich jetzt mal, wo man nicht drüber springen darf, wenn wir anfangen, die Daten zu speichern ohne irgendeinen konkreten Grund, weil sie weder zur Rechnungslinie relevant sind, weil sie weder relevant sind, um die Services am Laufen zu halten oder, dann kommen wir dahin letztendlich, dass halt diese riesen Datenbanken entstehen und hier natürlich in dem Bereich letztendlich von jedem von uns, die Bundesnetzagentur hat herausgegeben, jetzt erst der jüngste Zahlen, dass aktuell 110 Millionen Type SIM-Karten im Umlauf sind. Sprich, von 110 Millionen SIM-Karten hätte man solche Kommunikationsverhaltensprofile herstellen können. Sprich, von vielen von uns sogar zweimal genau, weil sie irgendwie zwei Endgeräte permanent mit sich rumschleppen. Und hier, ich glaube, wir noch die strittigsten Phasen, glaube ich, vor uns haben. Wir wissen natürlich, es gibt ja gerade so ein gewisses, einen gewissen Zank drum. Frau Schnattenberger sagt, Vorratsdatenspeicherung, wie es in der EU-Richtlinie vorgeschrieben ist, nein, will sie nicht. Sie sagen, ihr Kompromissvorschlag ist, bei der Telekommunikationsdatenspeicherung haben wir es ja schon, was ihr gerade auch ein bisschen aufgeführt habt. Und im Internetbereich speichern wir die Daten verpflichtend für 7 Tage, was zum Teil heute schon stattfindet. Es gibt aber auch Internetanbieter, die halt nur für 7 Tage speichern. Ich sage quasi, Vodafone ist das File-Sharers Liebling, weil der Vodafone-Kunde ist, bei dem werden die Daten halt nicht mitgelockt. Der kann dann auch, da werden halt, da gehen die Anfragen quasi ins Leere hinein und quasi Friedrich, der mal zwischenzeitlich so die quasi schon fast bereit war, vielleicht sagen, gut, wir finden einen Kompromiss, wir speichern nicht 6 Monate, wir speichern ein bisschen weniger oder so, sagt jetzt wieder klipp und klar, nein, wir müssen die Richtlinie umsetzen. Es gibt keine andere Möglichkeit, volle 6 Monate für die ganzen Bereiche, ansonsten haben wir ein Problem. Jetzt wissen wir, die aktuelle Situation ist, dass es die Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland gibt von der EU. Kommission vor EuGH, die sagt, ihr verletzt hier die europäischen Verträge. Aus dem Grunde sollt ihr, wenn ihr verklagt werdet, zukünftig dafür zahlen. Das ist keine Rückwirkungszahlung, was schon mal eine gewisse Relevanz hat, aber ihr könntet dann zukünftig Strafzahlungen haben. Vom Zeitfenster, ich zeige jetzt mal 4 Szenarien auf, die sind jetzt nicht an irgendwas speziell festgemacht, das habe ich mir einfach mal ein bisschen so aus der Faktenlage versucht zusammenzureimen. Ist auch keine abschließende Wertung drin, ob jetzt Szenario 1 zwingend das ist, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Aber das, wie gesagt, Szenario 1, was sagt, wir haben die EU-Richtlinie, die wird an ein paar kleinen Punkten, Stellschrauben mal ein bisschen konkretisiert, ein bisschen datenschutzfreundlicher gemacht. Die Innenkommissarin, die mitverantwortlich ist, Cecilia Malmström, eigentlich eine Liberale aus Schweden, wird sagen, hey, ich habe das verbessert, diese schlimme Richtlinie. Es gibt jetzt einen klaren Straftatenkatalog, eine klare Zweckbindung zur Speicherung in einem solchen Bereich. Gleichzeitig wir aber quasi nach der Wahl im kommenden Herbst, vielleicht wird es auch früher stattfinden, man weiß ja aktuell nie, wir nach der nächsten Bundestagswahl eine Koalition haben aus CDU, CSU und den Sozialdemokraten und die direkt zu Beginn sagen, wir machen letztendlich da weiter, wo wir 2007 quasi aufgehört haben, wir machen die Umsetzung der Richtlinie diesmal richtig, aus ihrer Sicht dann vermutlich verfassungsmäßig korrekt. Und wir haben letztendlich ab Herbst 2013 die Vorratsdatenspeicherung bei uns umgesetzt. Szenario 2, wir haben zeitnah, ich habe jetzt mir geschrieben, die nächsten 1 bis 6 Monate hier bei uns in Deutschland einen Kompromiss. Ich habe schon gesagt, diese ganze Zankerei, sagt irgendwann die Bundeskanzlerin, stopp ihr beiden. Ich sage jetzt, wir machen die Vorratsdatenspeicherung, wir treffen uns irgendwo zwischen euch beiden, da könnt ihr dann auch dran rumzetern. Sprich, es soll dieses politische Signal der Handlungsfähigkeit geben und es gibt letztendlich eine Speicherverpflichtung für die Internet Service Provider. Ich glaube nicht, dass sie dann auf die vollen 6 Monate gehen, sondern irgendwo zwischen den 14 Tagen und 60 Tagen, wo vielleicht auch 90 Tage, ist dann klare Speichervorgaben gibt im Telekommunikationsgesetz für die Verkehrsdaten, dann aber die FDP sagt, dann darf man nicht mehr für 6 Monate gespeichert werden, wie es ja heute der Fall ist, sondern für einen kürzeren Zeitraum. und die EuGH-Entscheidung jetzt sagen, ja, Deutschland hat die Verträge verletzt, aber die EU-Richtlinie, die ja zwischendurch eh angepasst werden soll, wird entsprechend den deutschen Kompromiss irgendwie so zurechtgeschustert, dass es letztendlich funktioniert und damit dieser Streit zwischen der Bundesrepublik und der EU endlich beigelegt ist. Szenario 3, wir haben noch Zeit, kam ja auch die letzten Wochen häufiger vor als quasi Möglichkeit, die nächsten 15 Monate oder so, da passiert erstmal auf gar nichts. Wir warten die Entscheidung ab wegen dem Vertragsverletzungsverfahren des EuGHs, wir warten die Entscheidung ab bezüglich der Abrufung des EuGHs durch den Verfassungsgerichtshof in Irland und zwischenzeitlich wird die Richtlinie auf europäischer Ebene schon mal ein bisschen wieder zurechtgestutzt. Wie gesagt, auch weil sie haben klarere Zweckbindung, wo versucht wird, ein bisschen die Auswüchse, die es in vereinzelten Staaten gibt, einzudämmen und gleichzeitig dann vielleicht ein bisschen bei der Speicherfrist nach unten geht, weil man sieht, 6 Monate Pflichtspeicherung ist nicht zwingend gegeben. Das ist natürlich das Szenario, wo man einfach erstmal warten muss und gucken muss, irgendwann spät 2013, früh 2014, was dann konkret passiert, hat aber, wie gesagt, noch sehr viele unbekannte Komponenten drin, halte ich aber trotzdem für ein mögliches Szenario. Viertes Szenario, wir reden ja heute auch über die Politik, wir haben nach der Bundestagswahl eine Koalition, Grün, Orange, Dunkel, Rot, Gelb, aus irgendeinem Grund haben sie das Material geschafft. Ich hab auch mal zufällig ganz überlegt, wie könnte sowas stattfinden, ich habe bisher noch nichts gefunden, vielleicht gibt mir jemand nach ein bisschen was zu rauchen und ich komme drauf, wie man die absolute Mehrheit kriegt aus den 4 Parteien. Und wir haben eine wunderbare Situation im Herbst 2013, die sagt, nee, die Vorratsdatenspeicherung, Wiedereinführung, nee, gibt es nicht mit uns. Wird nicht umgesetzt. Die Bevölkerung sagt, wir kämpfen für unsere Bürgerrechte, wir scheißen auf diese Datenschutzeingriffe und auf diese Grundrechtseingriffe und wir spenden jetzt einfach, damit die entsprechenden Strafzahlungen von uns allen quasi solidarisch geteilt werden. Die Spendenaktion sollte es aber, finde ich, für eine Strafzahlung so oder so geben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die bereit sind, im Jahr 5 Euro zu bezahlen, wenn sie wissen, dafür gibt es keine Vorratsdatenspeicherung. Soweit die 3 bis 4 Szenarien zur Vorratsdatenspeicherung, wie es da weitergehen kann. Ich würde gerade auf kein Szenario verpflichtend wetten. Ich glaube, die Situation ist gerade so unklar und so verfahren. Auf das 4. Szenario, ich würde mich natürlich freuen, wenn es irgendwie klappen würde, wird aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Soweit, vielen Dank. Und wenn es Fragen gibt, dann jetzt einfach Fragen stellen. Telekom zu Fall gebracht hat, weil die Deutsche Telekom, muss man sagen, war im Frühjahr 2009 Kämmerer noch so klar und hat gesagt, wir machen doch nicht irgendwelche Verträge mit dem BKA, um danach dann Stoppschilder zu verteilen. Vodafone war damals der Anbieter, der da klar vorne weggegangen ist. Ich finde es ehrlich gesagt hautschizophren, weil wäre ich damals Frau von der Leyen gewesen, hätte ich doch eher Vodafone gesagt, speichert doch endlich die Daten, dass wir das bei euren Kunden verfolgen können, anstatt dass wir irgendwelche Stoppschilder aufhängen. Haben sie nicht getan, Vodafone, beziehungsweise früher hieß es ja noch nicht Vodafone im Internetbereich, sondern Arcor hat früher nicht gespeichert, speichert aktuell auch nicht. Ich höre zweierlei. Zum einen sagen sie, sie stellen sich halt auf die rechtliche Position, eine Speicherung ist nicht notwendig, weil sowohl nach § 96 als auch § 97 TKG sind die Daten nicht relevant für sie. Und man hört auch, dass sie dafür relativ stark ihre eigenen Systeme letztendlich umstellen müssten und sie halt kein Interesse haben, vor allem so ein entsprechendes System aufzubauen, wie es die Deutsche Telekom gemacht hat mit diesen Regionalstellen für staatliche Auskünfte. Wollte die Deutsche Telekom einfach mal 25, 35 Stellen finanziert, die halt nichts anderes machen, als wie gesagt, rund um die Uhr entsprechende Abfragen zu beauskommen. Also in dem Moment, glaube ich, gibt es da ein ökonomisches Modell hinter, wo wir sagen, nö, ist für uns quasi zu teuer, wenn wir es uns sparen können, sparen wir es uns und vielleicht auch so ein gewisses Praktikabilitätsding. Aber wie gesagt, politisch glaube ich es nicht bei mir. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, es lohnt sich weiter gegen die Vorratsdatenspeicherung zu kämpfen, bloß weil wir sie nicht quasi im Rahmen gerade umgesetzt haben, ist sie weiterhin in irgendeiner Form existent. Und wir müssen natürlich auch gucken, es geht nicht nur um uns hier, sondern es geht um die Vorratsdatenspeicherung in Europa insgesamt. Und deswegen, wenn Aktionen stattfinden, Demonstrationen stattfinden zur Vorratsdatenspeicherung hingehen, aktiv werden, während die Debatte wieder haben. Weil ich glaube, wie gesagt, irgendeins der ersten drei Szenarien ist, glaube ich, halbwegs realistisch und willkommen. Deswegen werden wir dann noch in den nächsten zwei Jahren noch sehr viel Spaß haben. Jetzt haben wir es aber 20:04 und können gleich zum zweiten Talk jetzt hier am Abend überleiten. Und ich wünsche noch viel Spaß hier.